Das ist mal wieder so ein Evangelium, wo es richtig Spaß macht, frohe Botschaft zu sagen, oder? Wenn es so ist wie bei Ihnen zu Hause, wenn sich alle zoffen. Vater gegen Mutter, Tochter gegen Vater, Schwiegereltern, alles geht durcheinander, weil man sich über vieles in die Haare kriegt. Aber eins nach dem anderen. Der erste, der sein Fett abbekommt, ist der Prophet Jeremia. Der bekommt eine lange, unfreiwillige Fangopackung. Machen Sie auch mal gerne Wellness mit Schlammbädern. Der arme Jeremia wird dazu verdonnert, weil er nämlich einen Kapitalfehler begeht. Jerusalem ist eingeschlossen von den Chaldäern. Die Belagerung dauert schon lange. Die Kampfmoral sinkt, die Todeszahlen steigen, irgendwann sind auch die Lebensmittel aufgebraucht und der Prophet Jeremia, sozusagen der Erste und Angesehenste, hat nichts Besseres zu tun, als zur Fahnenflucht aufzurufen. Zu sagen, Männer, wenn ihr noch Verstand habt, dann schaut, dass ihr rüberlauft zu den Chaldäern. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ihr heute überlebt. Wenn ihr hier bleibt und eurem Eid treu, dann werdet ihr garantiert umkommen, alle. Ausnahmslos, lauft weg. Preisfrage, wenn ein Prophet sowas verkündet, was passiert dann mit ihm? Man wird ihn wahrscheinlich einen Kopf kürzer machen. Und wenn man halt so ist wie Jeremia, so hoch angesehen, dann kann ihn selbst der König Zedekia nicht mehr schützen und er wird dann so auf Raten gelüncht, indem man ihn in eine alte Zisterne schmeißt, wahrscheinlich ein gemauertes Loch in der Erde. Und das ist eine so alte Zisterne, dass da so viel Sickermaterial drin ist, wahrscheinlich ist die auch Ewigkeiten nicht benutzt worden, dass er bis zum Bauchnabel in Schlamm einsinkt. Und Sie können mal Ihre Fantasie anstrengen, wie lange man das überleben wird. Es braucht dann einen dunkelhäutigen Kuschiter, vermutlich einen Äthiopier, der der Einzige ist, der so viel Mut hat, dass man den dann nach dem kleinen Lynchmanöver wieder rauszieht. Es ist eine sehr bayerische Angelegenheit, um die es hier geht. Bayerisch heißt es, lass mir mal Ruhe. Ich will mal Ruhe haben. Und so war das auch damals bei der Belagerung von Jerusalem. Und so ist es bis heute in allen Familien. Menschen hätten gerne ihre Ruhe. Und wenn sie den Menschen ihre Ruhe nehmen, was passiert dann? Dann gibt's Ärger. Jeder, der verheiratet ist, jeder, der in einer Familie lebt, jeder, der mit Menschen zusammenlebt, hat diese beiden Pole. Entweder Ruhe zu bewahren und alles feinsäuberlich unter den Teppich kehren oder die Sachen rauskommen zu lassen und dann kracht's. Das Ganze hat auch einen theologischen Namen, das heißt Unterscheidung der Geister. Haben Sie schon mal gehört? Unterscheidung der Geister. Die Frage, wie soll ich mich jetzt verhalten? Was ist besser? Was ist schlechter? Was ist richtiger? Was ist falscher? Was ist mehr im Willen Gottes? Was ist weniger im Willen Gottes? Die Unterscheidung der Geister. Und das ist sehr, sehr praktisch. Nicht nur in Ihrem Privatleben, auch wenn Sie ein geistliches Leben führen, haben Sie permanent damit zu tun. Wenn Sie zum Beispiel heute beschließen sollten, ab jetzt, weil die Predigt war so gut, fange ich an täglich zu beten, ich nehme dafür eine Zeit morgens, ich stehe 10 Minuten früher auf, verrate ich Ihnen, das wird so nicht klappen. Es wird ganz viel passieren, was Ihren schönen, guten Vorsatz torpediert. Ob das ihre eigene Müdigkeit ist, ob das eine Unlust ist, ob das Familienmitglieder sind. Es gibt 1000 Dinge, die es schwierig machen. Falls Sie der Einzige in Ihrer Familie sind, der an Jesus glaubt und sagt, heute gehe ich zur Messe, werden Sie auch einiges an Spott sich anhören dürfen. Ich kenne wirklich überzeugende Männer des Glaubens, die sich noch nie getraut haben, ihren Kollegen zu sagen, dass sie Christen sind. Das gibt's. Und sich zu einer Kirche zu bekennen wie der unsrigen, die wirklich auch viel dafür getan hat, dass ihr Image am Boden ist, ist ziemlich schwierig. Sich als Fan vom 1. FC Bayern zu bekennen, ist relativ einfach. Das ist die Mannschaft, die immer deutscher Meister wird. Sich zur katholischen Kirche zu bekennen, ist schwierig. Wir sind schon lange kein deutscher Meister mehr geworden und bei unserer PR ist das auch ziemlich unwahrscheinlich. Unterscheidung der Geister. Was ist richtig, was ist falsch? Und da liefert Ihnen Jesus heute zwei entscheidende Tipps, zwei entscheidende Elemente. Er sagt als erstes: Leute, ich bin hier nicht gekommen, damit der große Friede herrscht, damit der Burgfriede gewahrt wird, sondern ich bin gekommen, damit es kracht. Ich bin gekommen, um Spaltung herbeizuführen. Okay, diamerismon griechisch ist ein zu starkes Wort. Das kennen Sie immer wieder aus der Bibel. Sie kennen zum Beispiel, du musst den Nächsten lieben und dich selbst hassen. Dieses Hassen ist nicht so wie in unserem Sprachgebrauch. Da merken Sie einfach, da liegen 2000 Jahre und drei Übersetzungen dazwischen. Vom Aramäischen ins Hebräische, vom Hebräischen wahrscheinlich ins Griechische, Lateinische, ins Deutsche. Hassen in unserem Sinne ist das nicht. Und auch die Spaltung ist nicht in unserem Sinne eine Spaltung, ein Schisma, ein Riss in einer Familie. Das meint Jesus nicht. Jesus meint mit Spaltung Klärung, Klartext. Ich bin da, damit die Leute endlich mal anfangen, Klartext zu reden, damit sie Farbe bekennen. Das ist im Leben ab und zu nötig. Beispielsweise, dass Sie hier sitzen, ist eine klare Entscheidung. Gehe ich heute Abend ins Münster? Ja oder nein? Ein vielleicht etwas feminineres Vielleicht funktioniert nicht. Ich muss entweder zu Hause sitzen bleiben oder mich auf den Weg begeben. Vielleicht mich auf den Weg zu begeben, ist keine echte Option, und eine Fernsehübertragung von diesem Gottesdienst gibt es ja auch nicht. Schwarz oder weiß, Farbe bekennen. Das meint Jesus, wenn er davon spricht, dass er Spaltung bringen wird. Und diese Spaltung untergräbt den Burgfrieden, auch in Familien, und dann kracht's. Das haben Sie zu Corona-Zeiten ausreichend erlebt, oder? Wie man sich dann über solche eigentlich zweitrangigen Themen komplett zerstreiten kann. Das Zweite, was Jesus dazu sagt, ist: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie sehr wünschte ich, es würde schon brennen. Auch da, liebe Schwestern und Brüder, geht es nicht um Waldbrände. Das meint er nicht. Meteoriteneinschläge, Vulkanausbrüche, diese Form von Feuer ist nicht gemeint. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab mal eine Einführung zum Heiligen Geist. Vielleicht war das bei Ihrer eigenen Firmung vor 120 Jahren. Haben Sie gelernt, dass das Feuer ein Bild für den Heiligen Geist ist? Wenn Jesus davon spricht, dass er Feuer auf die Erde werfen möchte, dass er extra dafür gekommen ist, klar, dann deutet er den Gang der Dinge an. Damit der Heilige Geist kommen kann, muss er erstmal seine Verkündigung beenden. Damit der Heilige Geist kommen kann, muss er seine Passion erleiden. Damit der Heilige Geist kommen kann, muss er wieder auferstehen und als Auferstandener erscheinen. Damit der Heilige Geist kommen kann, muss er endlich in den Himmel auffahren, denn erst nach seiner Himmelfahrt, vielleicht erinnern Sie sich grau, 10 Tage danach, kommt endlich das Pfingstfest und der Heilige Geist erfüllt alle. Warum Heiliger Geist? Weil der die Gabe der Unterscheidung der Geister vermittelt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was soll ich tun? Mehr links, mehr rechts gehen? Am liebsten würde ich sitzen bleiben. Dann versuchen Sie es doch mal, den Heiligen Geist anzurufen, der Ihnen die Gabe der Unterscheidung vermitteln kann. Man kann da auch schlaue Bücher dazu lesen, man kann in geistlicher Begleitung sich beraten lassen. Es braucht dieses Charisma der Unterscheidung der Geister. Und vielleicht so ein kleiner Exkurs zum Thema Charismen. Charismen sind nie für mich alleine da. Charismen sind immer für den Aufbau der Gemeinde, der Gemeinschaft. Das heißt, die Frage, ist das eine oder das andere richtig, hat damit zu tun, dass ich nach außen dokumentiere, Gott existiert und Gott hilft mir. Die Hilfe, die ich erfahre, dient, den Glauben der anderen zu vertiefen und den anderen zu helfen, sich besser in der Welt zurechtzufinden. Es geht nicht alleine und zuerst um mich. Das ist heute ein Evangelium, das mir sehr gefällt. weil Jesus nicht so nett rüberkommt. Vielleicht liegt es daran, dass ich Mann bin, vielleicht liegt es daran, dass ich gelegentlich auf Krawall gebürstet bin, ich weiß es nicht, aber mit einem soft Jesus, wir sind alle nett zueinander, kann ich persönlich nichts anfangen. Mit einem Jesus, der sagt, Leute, es muss auch mal krachen und dann habe ich eine Unterstützung für euch, nämlich den Heiligen Geist. Mit so einem Jesus kann ich was anfangen. Denn wir sind nicht hier für den Mallorca-Effekt, dass wir Ruhe haben bis zu unserem Tod im Alter von 185 Jahren. Wir sind hier für den geistlichen Kampf, für die Auseinandersetzung, denn das macht uns lebendig und das lässt uns das Blut durch die Adern und manchmal auch zu Kopf steigen, aber das muss so sein. Schwestern und Brüder, Sie sind gesandt in eine Welt, die Jesus nicht mehr kennt und ab und zu kracht's mal. So darf es sein, so soll es sein. Tun Sie es bitte in Liebe und tun Sie es mit dem, was der Hebräerbrief sagt. Angesichts der vor mir liegenden Freude. Im Christentum geht es immer um das viel höhere Gut, das wir ersehnen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, das war auch das Thema im Tagesgebet zur Eröffnung. Darum geht das Spiel. Nicht um Recht behalten, am Ende bei den Guten zu sein. Es geht darum, dass ich auf diese Art und Weise für mich die größere Freude eröffne, die es auf dieser Welt auch schon gibt. Und dafür muss es ab und zu auch mal ein bisschen krachen. Bekennen Sie Farbe und haben Sie Spaß am Gegenwind. Amen.